Die Radio Wissen.
Eine Stunde History mit Maike Rosenplänter.
Nee, Leute, ich muss euch enttäuschen. Hier ist jetzt Matthias von Hellfeld und die Maike, die habe ich mal aus dem Studio ausgesperrt, weil sie mir die ganze Zeit über immer verboten hat, über dieses Bernsteinzimmer zu reden. Und sie darf nur wieder reinkommen, wenn wir das heute wirklich machen. Also, machen wir es jetzt, das Bernsteinzimmer?
Du kannst doch hier nicht einfach von innen einen Stuhl gegenstellen.
Machen wir jetzt das Bernsteinzimmer oder nicht?
Menschenskinder. Ja, ist in Ordnung. Na, wir reden heute über das Bernsteinzimmer.
Okay.
Die Radio Wissen.
So, also jetzt.
Dr. Matthias von Hellfeld. Der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat.
Das kennen wir ja jetzt. Beinahe das Bernsteinzimmer. Aber mal ganz ehrlich, das war doch eine fixe Idee von dir. Wie kamst du denn auf diese wahnsinnige Idee, nach dem Bernsteinzimmer zu suchen?
Das war keine fixe Idee von mir, sondern ich habe einen Anruf bekommen. Ich war in der Zeit Geschäftsführer einer Fernsehproduktion und kriegte einen Anruf von einem Kollegen aus einem anderen Studio. Und der sagte, er hätte einen Zeitzeugen, der ihm also Stein und Bein schwört, bei der Verbringung des Bernsteinzimmers Ende des Zweiten Weltkrieges dabei gewesen zu sein als kleiner Junge. Sein Vater sei Lkw-Fahrer gewesen und habe auf seinem Ladeteil, also Teile dieses Bernsteinzimmers gehabt. Das hätte er genau gesehen. Und es sei ein Konvoi gewesen von vielen, vielen Lkw, die also in eine bestimmte Stelle im Thüringer Wald diese Kisten abgeliefert hätten. Und das sei eine ganz tolle und hammerharte Geschichte. Und da müssten wir jetzt unbedingt alle unsere Kräfte bündeln und dieses Bernsteinzimmer anzufangen zu suchen, und zwar nach den Angaben eben dieses Zeitzeugen.
Okay, und dann habt ihr euch mit diesem Augenzeugen oder Zeitzeugen getroffen und der hat euch an den Ort geführt, von dem er dachte oder sich erinnerte, dass es dahin gegangen ist.
Da gab es mehrere Unternehmungen sozusagen in die Gegend, in der das also vergraben sein sollte. Und wir waren auch alle wirklich sehr skeptisch. Also es war nicht so, dass wir sofort Feuer und Flamme waren. Wir haben versucht, alles das, was er uns an Informationen gegeben hat, nachzuchecken. Und zwar sowohl vor Ort, also stimmt es wirklich, sieht es wirklich so aus, wie er uns beschrieben hat, aber eben auch in den Archiven. Und wir haben also sehr viele Recherchearbeit gemacht, haben einzelne Details, die er uns genannt hatte, tatsächlich recherchiert und auch für wahr befunden. Also wir haben dann tatsächlich Belege gefunden, dass das, was er sagte, in bestimmten Stellen richtig war. Ich will mal ein Beispiel sagen. Er hat also auf einer Fahrt Richtung Thüringer Wald, also irgendwann im Auto sitzend, losgeschrien, hat gesagt, halt, hier war eine Bäckerei. Und wir hauen also auf die Bremse und stellen fest, hier ist keine Bäckerei. Und es waren alles mögliche da, unter anderem eine Wäscherei und alles mögliche andere, aber eben keine Bäckerei. Und er bestand aber darauf, und dann haben wir gesagt, gut, also jetzt fragen wir. Und sind also ausgestiegen, und das war wirklich sehr erstaunlich. Ich bin also selbst in diesen Laden reingegangen und habe dann gefragt, und haben die gesagt, ja, in den 60er Jahren war hier eine Bäckerei. Vorher war eine Bäckerei hier, die also die Gegend hier versorgt, und danach wurde daraus eine Wäscherei. Und dann habe ich mir gedacht, das kannst du dir nicht ausdenken. Ja? Der Mann kam aus dem Westen, die Mauer war zwar schon gefallen, man hatte auch schon Möglichkeiten, natürlich rüberzufahren, aber dass man das so sich genau ausdenkt und genau am richtigen Ort hier schreit, das ist schon relativ selten und erstaunlich. Und deswegen habe ich dann so gedacht, naja, vielleicht stimmt eben doch an dieser Geschichte das eine oder andere.
Aber das war doch eine unglaublich große Organisation, das Ganze auch. Du sagst, du warst Chef einer Fernsehgesellschaft, ihr habt das alles recherchiert, das muss doch ein unglaublicher Aufwand gewesen sein.
Das war es auch. Ich war schon ein paar Mal in Archiven, sowohl in Berlin als auch in Holland. Ein Teil der Geschichte spielt in Holland. Wir haben versucht, Grundrisse von Wohnungen zu finden, in denen also Treffen stattgefunden haben, um das alles vorzubereiten. Die haben wir auch gefunden. Also es ist tatsächlich alles so gewesen, wie der Mann erzählt hat. Aber was ich immer schon im Hinterkopf hatte, der Thüringer Wald ist groß. Ja, und die sehen auch alle so ähnlich aus, diese Hügel und die Berge und die kleinen Landwirtschaftswege, die es da gibt. Und da kann man sich natürlich schon mal schnell vertun. Aber trotzdem war ich dann irgendwann der Meinung, also die Geschichte ist so gut, das versuchen wir rauszufinden und versuchen es einfach nachzuvollziehen.
Du darfst gleich weitererzählen. Ich verspreche es dir. Es soll ja ein wunderschöner Wand- und Deckenschmuck gewesen sein, das Bernsteinzimmer mit ganz viel Gold und Spiegeln und Gemälden und natürlich Bernstein. Es war ein Geschenk des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I. an den russischen Zaren Peter den Großen. Almut Knigge aus dem History-Team erzählt uns, wie es dazu gekommen ist.
Havelberg, 28. November 1716. Zar Peter der Große und der preußische Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. verbringen gemeinsam ein paar anregende Tage an der Havel. Nachdem der Zar im großen nordischen Krieg gegen den schwedischen König Karl XII. Zunächst eine krasse Niederlage kassiert hat, lernt er aus seinem Misserfolg. Er lässt neue Uniformen und Ausrüstungen anfertigen und die heiligen Glocken der einheimischen Kathedralen für Geschütze einschmelzen. Und er will mit Friedrich Wilhelm I. eine preußisch-russische Koalition gegen die Schweden beschließen. Die Waffenbrüderschaft wird mit außergewöhnlichen Geschenken besiegelt.
Mein lieber Peter, lass uns anstoßen auf ein erfolgreiches Bündnis gegen die Schweden. Sie liegen am Boden. Unser Bündnis wird sie vernichten.
Darauf trinke ich. Und ich danke dir, dass du dich entschlossen hast, neben mir tapfer voranzuschreiten gegen die Schweden. Lass uns, Karl, die Schwedenwanze am Boden zertreten, auf dass das russische Reich zu der Größe erwachsen wird, die ihm gebührt.
Nein, nein, bewahre. Zu viel des Dankes. Ich muss, lieber Peter...
Stopp. Können wir eine kleine Pause hier machen? Es geht mir irgendwie in eine falsche Richtung. Richard, stell dir vor, du als Zar Peter, ja, du bist riesengroß, 2,3 Meter, so ein richtiger Kerl, so Marke Naturbursche. Und du warst auch schon ein paar Mal im Berliner Stadtschloss, ja? Du hast das Bernsteinzimmer da gesehen. Du findest das toll, ja? Und du willst das unbedingt haben. Also man muss irgendwie raushören, dass du dich richtig beherrschen musst, das Bernsteinzimmer dem Friedrich Wilhelm nicht abzupressen, sondern ihn so sanft in die Richtung zu drängen, dass er das an dich verschenkt. Verstanden?
Ja, klar.
So, und du, Friedrich Wilhelm Thomas, du bist auch total brutal, ja? Und du bist der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. Preußisch total korrekt, ja? Kunst interessiert dich einen Scheiß. Du bist so ein Sparfuchs, ja, und willst das Zeug loswerden, das dein Vater sich angeschafft hat. So machen wir das nochmal, okay? Bitte, los.
Mein lieber Peter, lass uns anstoßen auf ein erfolgreiches Bündnis gegen die Schweden. Sie liegen am Boden. Unser Bündnis wird sie vernichten.
Darauf trinke ich. Und ich danke dir, dass du dich entschlossen hast, neben mir tapfer voranzuschreiten gegen die Schweden. Lass uns, Karl, die Schwedenwanze am Boden zertreten, auf dass das russische Reich zu der Größe erwachsen wird, der es gebührt. Dafür mein immerwährender Dank. Wie kann ich es dir vergelten?
Nein, bewahre zu viel des Dankes. Ich muss, lieber Peter, ich kann dir gar nicht genug danken für deine, dafür können Worte nicht genug sein. Wenn du mir die Ehre angedeihen lassen würdest und nimmst ein Geschenk, ich weiß doch, wie das Bernsteinzimmer und die goldene Yacht deine Augen erstrahlen lässt.
Ach, mein lieber Waffenbruder, du beschämst mich. Nie könnte ich, wollte
ich... keine Widerrede.
Aber dann musst du mir gestatten, dir für deine Leibgarde 200 meiner längsten Soldaten zu schicken.
Peter, das große, mein lieber Peter, ja. Du großer, nicht? Das ist ja das.
Später im Schlafgemach des Zaren. Er sitzt zufrieden am Sekretär.
Der König hat mich großzügig beschenkt. Mit einer in Potsdam prachtvoll ausgestatteten Yacht und einem Bernsteinkabinett, das wir uns schon so lange gewünscht haben.
Havelberg, 1717. Das versprochene Bernsteinzimmer wurde ein Jahr später über Havel, Elbe und Ostsee bis Petersburg gebracht, verpackt in 18 Kisten. In Russland allerdings gab es Probleme beim Aufbau des Zimmers. Die Handwerker scheiterten offenbar an der Bauanleitung. Wir lernen, der IKEA-Effekt hat eine lange und auch royale Geschichte. Die Paneele wurden jedenfalls eingelagert und erst Jahre später zum Bernsteinzimmer vollendet. Zar Peter hat das nicht mehr erlebt.
Wir haben dank Almut Knigge einen Blick ins Kaminzimmer von Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. geworfen und waren fast dabei, wie der das Bernsteinzimmer verschenkt hat. Die Radio Wissen ist hier, eine Stunde History. So, Matthias, Wir reden über das Bernsteinzimmer. Du hast eben gesagt, ihr habt euch mit einem Augenzeugen bzw. mit einem Zeitzeugen getroffen, der mit seinem Vater und LKW-Kolonnen da irgendwo in den Thüringer Wald gefahren seid. Und dann seid ihr eben auch in diesen Wald gefahren, an die Stelle, die euch dieser Typ genannt hat. Wie sieht's denn da aus?
Ja, also das war wirklich extremst spannend. Wir saßen in dem Auto und er sagte da rechts, da links und so weiter. Und dann fahren wir irgendwann in diesen Wald hinein. Der ist, wie gesagt, sehr groß. Und er sagte, dieser Landwirtschaftsweg, der ist es. Er hat uns vorher beschrieben, wie der aussieht und welche Kurven er macht. Das war alles sehr detailliert. Und tatsächlich, dieser Weg, auf den wir gefahren sind, machte genau an der Stelle, wo er sagte, eine Kurve. Also man wurde so allmählich ein bisschen nervös und sagte, Mann, also das könnte ja nun wirklich so sein. Und er hatte uns ein Detail beschrieben und sagte, also die LKW hätten vor einer Linkskurve gehalten, alle der Reihe nach. Er hätte als kleiner Junge auf dem Beifahrersitz sitzen bleiben müssen. Er ist im Übrigen deshalb dabei gewesen, weil sein Vater nicht wusste, wo er sonst hin sollte mit ihm. Also er hat ihn einfach aus Not sozusagen mitgenommen.
Kein Babysitter.
Kein Babysitter. Und er hätte also gesehen, wie an ihm vorbei die Soldaten und Männer diese Kisten getragen hätte. Eine sei kaputt gegangen, da sei also Bernstein rausgefallen. Deswegen sei er überhaupt auf die Idee gekommen. So, und dann hätten die Männer, er hätte so einmal auch um die Ecke geguckt, also das so 200 Meter weit getragen. Und dann seien sie in einen Berg verschwunden, also in ein Loch verschwunden, in einen Tunnel, was weiß ich, Schacht. Und hätten wären dann ohne Kiste wieder rausgekommen. Das wäre so eine ganze Zeit dann gegangen und irgendwann wären also alle Kisten weg gewesen. So, wir halten das Auto an, gehen diese ungefähr 200 Schritte und stehen tatsächlich vor einem kleinen Berg, genau an der Ecke, an der er gesagt hat, mit einer für einen Laien erkennbaren Abschüttung. Das heißt, da ist offenbar irgendwann mal Erde runtergefallen. Jedenfalls sah das ein bisschen komisch aus, nicht so wie die Natur das sozusagen von selber macht. Und er sagte sofort, ja, das war die Sprengung. Da haben wir gesagt, wie, was für eine Sprengung? Naja, sagte, als alle Kisten drin waren, ist zugesprengt worden und zwar mit den Leuten, die das da reingetragen haben, also wie bei den alten Pyramiden. Und da waren wir genau wie du jetzt erstmal, also ja, nicht, dass das aufmachen, also, dann da lauter verweste Leichen drin liegen, also
da
das war ja noch nicht so schön.
Angst, ja.
Und dann haben wir also, nachdem wir da mit ihm so eine Weile noch rumgestanden haben, gesagt haben, wie viele Minuten hat es gedauert, bis die wieder zurückkamen? Das hat er also ungefähr gesagt, wir sind dann hin und her und haben es gestoppt und so, also wie man das dann so macht als Hobby-Historiker oder Archäologe, was auch immer. Und waren irgendwann der Meinung, also das ist die Stelle, von der er uns die ganze Zeit erzählt hat. Und dann mussten wir uns überlegen, reißen wir jetzt den ganzen Berg ab? Das geht natürlich nicht. Also was machst du jetzt? Und dann ist die Idee entstanden, sich sozusagen bei den politischen Behörden einzuhängen.
Okay, haben die Nazis das denn öfter gemacht, dass die Schätze, Kunstschätze und andere Schätze irgendwo im Nirgendwo vergraben haben?
Ja, also es gibt tatsächlich immer schon Berichte und Augenzeugenberichte, auch die sich dann teilweise als Videobotschaft verewigt haben, weil die ja teilweise auch eben schon gestorben waren Anfang der 2000er Jahre. Und die berichten von Kolonnen von LKW, die also tatsächlich in den Thüringer Wald, aber natürlich auch in andere Gegenden irgendwas, Dokumente, Bilder, Gold, Geld, keine Ahnung, jedenfalls irgendwas irgendwo versteckt haben sollen. Das war da auch relativ einfach möglich, weil es früher ein Bergbaugebiet war und eben viele Stollen da waren, die man einfach nur aufmachen und wieder zumachen musste. Damit war es erstmal luftdicht verpackt und weg. So, die Frage ist nur, wenn es da 2000 Stollen gibt, welcher war es? So, und insofern fanden wir uns da schon irgendwie an der richtigen Stelle der Republik, weil da war die Möglichkeit, etwas zu verstecken, eben sehr groß.
So, ihr steht da also irgendwo im Thüringer Wald und habt da so ein halbwegs künstlichen Berg vor euch, von dem ihr wisst, er ist irgendwann mal zugesprengt worden. Dann habt ihr angefangen zu bohren.
Ja, wir wussten es nicht, dass er zugesprengt wurde, aber es sah so aus, als wenn. Dann haben wir Folgendes gemacht, wir haben uns eingehängt in die oberste Forstbehörde und haben gesagt, wir würden hier gerne buddeln. Dann haben die gesagt, das muss das, die Regierung entscheiden, Thüringen. Dann sind wir zum Ministerpräsidenten. Das war der Herr Althaus damals und haben denen gesagt, pass auf, wir wollen in deinem schönen Ländchen jetzt buddeln und wir wollen da auch ein Loch in die Erde machen. Dürfen wir das? Sagte, ja, klar, und so Bernsteinzimmer machen wir.
Also klar, die Behörden mussten ja
gefragt Erlaubnis. Dann haben wir uns eine Firma gesucht, die Vermessungen machen konnte. Also wenn irgendwo nach Öl gebohrt wird oder Wasser gebohrt, dann kommen die und gucken, was so unten alles da ist. Die vermaßen so ein Stück Erde von, sagen wir mal, 50 Meter in den Berg hoch und ungefähr 200 Meter am Weg entlang, also eine relativ große Stelle, und gaben uns ein paar Wochen später eine Auswertung. Und da sah man zu unserem großen Erstaunen tatsächlich zwei Eingänge von Tunneln oder Schächten. Jedenfalls, du sahst deutlich, da ist tatsächlich irgendwann mal ein Bergbaustollen hineingetrieben worden. Den gibt es auch noch. Und dann knallten natürlich innerlich bei uns die Sektkorken, weil alleine der Finderlohn schien uns damals schon sehr erstrebenswert. Und Ja, dann haben wir gesagt, okay, jetzt fahren wir da nochmal hin. Haben uns das alles nochmal angeguckt. Also wir waren relativ häufig da und dann sind wir da angerückt mit einer Firma, die bohrt. Und da wurde auf dem Schräg, also auf dem Hügel oben, die Bohrmaschine angesetzt und dann immer so ein Meter Bohrer wurde dann davor gesetzt, sodass du also unten irgendwann nach 15 Metern ankamst. Und der Aushub, der wird ja dann mit hochgebracht, weil das dreht sich ja nach innen. Das heißt, innen wurde der Bohrer dann aufgemacht, dann kam da irgendwelches Gestein raus und dann guckten die alle ganz aufgeregt, was ist denn hier für ein Gestein und Schiefer. Und also es war wirklich eine extrem spannende Situation. Und irgendwann macht es Klatsch und dann war das der Bohrer im Tunnel durch die Decke sozusagen durch und hatte ein Loch in den Tunnel gebohrt. Und nun haben wir natürlich sofort alle losgebrüllt. Und was ist jetzt?
Ja, und was ist jetzt? Ja.
Dann hatten wir nämlich auch weit vorausgedacht eine Kamera dabei. Die wurde dann an einem Seil mit einer Lampe versehen durch dieses kleine Löchlein. Das war so vielleicht 15, 20 Zentimeter, wurde also nach unten geschickt. Und in einem kleinen LKW hatten wir also auch einen Monitor und konnten also genau sehen, was da unten war. Und dann saßen wir wirklich, also ich hätte mir fast in die Hosen gemacht vor Aufregung. Und die Kamera ging runter, sah tatsächlich einen Schacht, der war leer, aber mit Wasser, teilweise mit Wasser gefüllt. Und dann haben wir alle gesagt, Wasser ist für Bernstein kein Problem, also lass uns das so.
Ja.
Tja,
ja.
Und dann haben wir gedacht, was ist denn jetzt, geht's denn noch irgendwie? Und dann sagte der Mann, der die Kamera bedient, also mehr als das, was ich euch jetzt zeige, kann ich euch im Moment nicht zeigen.
Okay, und habt ihr denn nachgeguckt, was da drin ist? Wart ihr mal irgendwie da? Vielleicht ist ja da was von Wert versteckt, vielleicht war ja das Bernsteinzimmer da.
Ja, dann wäre es auch immer noch da. Weil nämlich, wir haben in einem Parallelschacht tatsächlich geguckt und dort konnte man sehen, dass im Anfang dieses Schachtes ein Tisch stand und eine Wehrmachtsuniformjacke hing an so einem provisorischen Haken. Und dann haben alle gesagt, naja, hier saß dann irgendwie so eine Art Pförtner oder Wächter oder sowas. Jedenfalls der guckte, dass hier keiner reinkam. Und das könnte man ja eigentlich dann auch finden, wenn wir diesen anderen Schacht aufmachen, weil die werden das ja vermutlich auch bewacht haben. Und dann sagt uns aber der Typ, der die Kamera bedient hat, nee, also das würden wir sehen. Also wenn da irgendwas außer Wasser ist, in, ich sag mal, 5 bis 10 Meter Entfernung, das kann man auf dem Kamerabild erkennen. Weiter nicht, aber so weit könnte man erkennen. Und ich habe dann gesagt, warum machen wir nicht einfach das Ding von vorne auf? Ja, eine Spitzhacke her, eine Schaufel und dann geht's los. Und irgendwann musst du ja am Eingang von diesem Tunnel sein. Dann haben uns alle gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, weil das viel zu gefährlich ist, es ist Einsturzgefahr und man weiß nicht, was da rauskommt. Also du weißt einfach nicht, was Wasser wäre ja nicht so ganz schlimm, aber vielleicht gibt es noch irgendwas anderes, vielleicht ist das hinten irgendwo eingekracht, sodass jetzt also alles Mögliche dann entgegenkommt, sodass also das tatsächlich ausfiel und wir das nicht machen konnten oder wollten. Und dann gab es einen Kriegsrat und dieser Kriegsrat hat dann beschlossen, wir machen erstmal Stopp.
Aber das heißt, ihr wisst eigentlich nicht so richtig bis heute, was genau in diesem Hohlraum drin war.
Also wir gehen mittlerweile davon aus, also ich habe das Suchen eingestellt, aber es gibt ja derzeit ungefähr 30 Gruppierungen, die nach dem Bernsteinzimmer suchen. Also ich bin dann, nachdem wir uns das nochmal wirklich mehrfach überlegt hatten und auch Kosten natürlich, musst du auch ein bisschen im Blick haben, das ist nicht so ganz billig, dieses Vergnügen darum zu bohren und irgendwelche Messungen zu machen, haben wir dann gesagt, wir stellen das ein, weil wir es hier an dieser Stelle wohl offenbar nicht finden. Aber die Beschreibungen und die vielen Augenzeugen, die wir aus dieser Gegend hatten, haben mich bis zum heutigen Tag irgendwie immer noch stutzig. Man sagt, das ist irgendwie so verdichtet, ja, und die Geschichten sind so übereinstimmend, das kann man sich nicht ausdenken, man kann sich auch nicht absprechen, dass man also gegenüber verschiedenen Leuten immer exakt die richtige Geschichte erzählt. Das geht zwar irgendwie, aber das ist auf die Dauer gesehen sehr kompliziert.
Matthias von Hellfeld ist sich immer noch sicher, das Bernsteinzimmer existiert noch irgendwo. Wir reden gleich mit jemandem, der sagt, nee, ist nicht, ist verbrannt. Die Radiowissen ist hier, eine Stunde History. An mehr als 100 Stellen wird das Bernsteinzimmer vermutet. Es wird in Stollen danach gesucht, in den Kellern von Burgen und Schlössern und in zerstörten Bunkern. Aber egal, wie sehr sich die Forscher bemühen, es bleibt einfach verschwunden. Könnte es also doch sein, dass es im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde? Diese These vertritt Maurice-Philippe Rémy. Er hat ein Buch über das Bernsteinzimmer geschrieben und ist sich sicher, dass das Bernsteinzimmer verbrannt ist. Hallo, Herr Rémy.
Guten Abend.
Was ist Ihrer Meinung nach mit dem Zimmer passiert?
Beim Bernsteinzimmer, wenn Sie diese ganzen wunderbaren Thesen, also ich glaube, auf dem Mond ist es noch nicht vermutet worden, aber das ist auch das Einzige, oder auf Mars. Aber ansonsten ist es, glaube ich, an jeder Stelle dieser Erde schon mal irgendwie geortet worden, nur gefunden wurde es nie. Und das liegt einfach auch daran, dass sehr viele Leute ihre Meinungen, ihre Hoffnungen und ihre ganzen Träume da rein projizieren. Und das Bernsteinzimmer ist, wie die Russen sagen, das Geheimnis des Bernsteinzimmers wärmt die Seele. Und das führt eben dazu, dass sich berufene und weniger berufene Hobbyhistoriker und Forscher auf den Weg machen und danach suchen. Und bevor sie eigentlich sich damit auseinandersetzen, was ist da eigentlich der historische Hintergrund, folgen sie also einer Spur. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Irgendwo hat irgendjemand gesehen, wie 1945 fünf Kisten in irgendein Bergwerk getragen wurde. Das kann ja sein, dass die fünf Kisten da reingetragen wurden. Aber wer sagt, dass das das Bernsteinzimmer ist? Für so einen Bernsteinzimmerforscher ist es aber ein hundertprozentiger Beleg, da muss das Bernsteinzimmer sein. Und ich habe die Sache andersrum gemacht. Ich habe erst mal einen Dokumentarfilm darüber produziert, dann ein Buch geschrieben. Und ich habe mich darum bemüht, die historischen Quellen auszuwerten und einfach zu sehen, was ist mit diesem Zimmer eigentlich genau passiert. Und bin damals in Russland, in Moskau, auf Dokumente und Quellen gestoßen der damaligen sowjetischen Trophäenkommission, also jene Offiziere, die den Auftrag hatten, Kunst- und Kulturgüter in den eingenommenen Gebieten zu sichern oder auch zu beschlagnahmen zum Teil. Und diese Trophäenkommission hat damals in Königsberg festgestellt, amtlich festgestellt, wir haben hier die Überreste des verbrannten Bernsteinzimmers, also alles, was nicht brennbar war. Ich sage Ihnen Beispiele. Die Türangeln zum Beispiel aus Stahl oder die Steinmosaikbilder, die in dem Bernsteinzimmer gehangen sind. Die waren natürlich nicht vollständig zu zerstören durchs Feuer. Bernstein verbrennt rückstandslos, aber den Rest konnte man finden. Und das haben die im Schutt entdeckt und haben dann einen Abschlussbericht gemacht und gesagt, ja, so wie es aussieht, hat das hier noch im Königsberger Schloss gelegen. Und leider haben unsere Soldaten, die haben ja furchtbar randaliert beim Einmarsch in Königsberg, haben das Schloss angesteckt in ihrem Siegestaumel. Und damit ist auch das Bernsteinzimmer für immer zerstört. Und das war, und da haben Sie dann auch den Grund, warum man das eigentlich bis heute nicht so wahrnehmen möchte, das war natürlich keine gute Nachricht, dass die eigenen Soldaten, ohne es zu wissen, das Feuer gelegt hatten, dass man die Sache einfach in die Archive verbannt hat.
Was ist da passiert?
Also beim Einmarsch in Königsberg sind die Soldaten in die ganze Stadt ausgeschwärmt, unter anderem auch in das Schloss, dort, wo das Bernsteinzimmer zunächst ausgestellt war und dann wegen der Luftangriffe in Kisten verpackt worden und im Keller gelagert worden war. Und die sowjetischen Soldaten der Roten Armee sind rein und in das Schloss und haben das Schloss angezündet. Die haben einfach in ihrem Siegestaumel eine Welle der Zerstörung hinter sich gezogen. Und bei diesem Brand ist das Bernsteinzimmer mit verbrannt. Und dann ist wenige Monate später eben aus Moskau eine Trophäenkommission gekommen, hat das ganze Schloss untersucht und hat die Sachen, die noch rettbar waren, gerettet oder verpackt und nach Moskau abtransportieren lassen. Und die haben eben im Schutt Reste des Bernsteinzimmers gefunden, die nicht brennbaren Reste, und haben das ist eine völlig eindeutige Meldung. Da gibt es nichts zu deuteln dran. Aber die ist natürlich nicht so wahnsinnig prickelnd. Ja, also ist doch viel schöner, wenn man heute noch suchen kann und in jedem Stollen oder in jedem Teich oder See könnte das Bernsteinzimmer noch sein. Aber das ist einfach aus meiner Sicht als historisch denkender Mensch ist es durch die Quellen und Fakten eindeutig widerlegt. Das ist überhaupt keine These oder keine Hoffnung, sondern da ist es einfach. Und wer immer nach dem Bernsteinzimmer sucht, der muss es erstmal finden, bevor das widerlegt ist.
Und da haben Sie auch keine Restzweifel?
Nein, da habe ich überhaupt keine Restzweifel. Also ich meine, was wollen Sie mehr, als so ein Dokument zu finden? Und das ist nicht das Einzige, da können Sie dann weiterschauen. Sie könnten ja sich fragen, also Sie können das nach hinten und nach vorne durchdeklinieren. Sie können sich fragen, okay, warum ist das da geblieben? Das ist ja ganz einleuchtend. Sie haben diesen irrsinnigen Untergang, der da den Deutschen vor Augen stand nach ihrem verbrecherischen Krieg. Und da wurden Dinge gerettet, die man später zu Geld hätte machen können. Goldmünzen, eingerollte Bilder vielleicht, die man in den Tornister reinkriegt. Aber wer sollte sich denn mit 20 oder 30 Riesenkisten da irgendwie aufhalten? Die ganze Bedeutung des Bernsteinzimmers, die es heute hat, ja, als Schatz und als mysteriöse Sache, die hatte das damals gar nicht. Das war eine Wandvertäfelung aus Bernstein von einem Saal. Das ist was Schönes gewesen, aber es war überhaupt nicht von dieser singulären Bedeutung. Sie merken das schon daran, die Russen haben vor dem Überfall auf Leningrad oder auf Russland und dann eben dem Vorstoß der deutschen Truppen auf Leningrad, haben sie ja sehr viel aus den Schlössern abtransportiert. Sie haben das alles in Ural gebracht, weil sie eben ihre Kulturgüter retten wollten vor dem deutschen Einmarsch. Das Bernsteinzimmer blieb im Schloss. Das war einfach nicht so bedeutend. Sie haben gesagt, dann machen wir ein paar Platten davor. Und gut ist es. Also das hatte überhaupt nicht, sie müssten ja sonst davon ausgehen, mein Gott, warum haben die denn das Bernsteinzimmer nicht auch in Ural gebracht? Weil es einfach Das war eine Vertäfelung. Das war eine Attraktion im Schloss, also im Königsberger Schloss. Da sind die deutschen Soldaten hin und haben gesagt, oh, guck mal, das haben wir in Leningrad gestohlen. Und das war's dann aber auch. Aber dass da irgendwie jemand sich in Berlin Gedanken drüber macht, wie können wir hier im Untergang des Dritten Reichs ganz schnell noch das Bernsteinzimmer retten, das ist einfach Kappes.
Herr Remy, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben uns über die These unterhalten oder den Fakt, dass Matthias von Hellfeld und viele andere Schatzsucher umsonst graben, weil das Bernsteinzimmer zerstört worden ist. Nach dem Bernsteinzimmer wird ja an den unterschiedlichsten Orten gesucht. Im Königsberger Schloss in Kaliningrad, da wo es zuletzt aufgebaut war. In Stollen, Salzbergwerken, Bunkeranlagen. Und in Wuppertal. Da nämlich kam Ostpreußens Gauleiter Erich Koch her. Das war einer der Nazi-Funktionäre, der für Ostpreußen zuständig war. Und deshalb ist Karl-Heinz Kleine überzeugt, Koch hat das Bernsteinzimmer, seine bedeutendste Beute aus Ostpreußen, ganz sicher nicht zurückgelassen, sondern dahin bringen lassen, wo er sich auskannte. Nach Hause. Das müssen Sie uns bitte genauer erklären, Herr Kleine. Hallo.
Ja.
Warum sind Sie sich so sicher, dass das Bernsteinzimmer in Wuppertal ist?
Ja, ganz einfach. Weil der eine Charter, den Sie gerade genannt haben, der Koch aus Wuppertal war. Und wenn Sie was zu verstecken haben, verstecken Sie es nicht dort, wo Sie noch nie in Ihrem Leben waren. Oder lassen es verstecken. Sie wollen ja daran partizipieren, oder?
Da haben Sie recht.
So, nicht, dass andere sich eine goldene Nase holen, sonst hätte er das ja damals schon erklärt, wo es ist. So doof kann er nicht gewesen sein und das war er auch nicht.
Aber jetzt mal abgesehen von der Tatsache, dass das die Heimat von Koch war, warum sollte er es ausgerechnet dahin gebracht haben?
Das will ich Ihnen sagen, weil wir in Wuppertal 170 Stollen einen Bunker hatten und das wüsste er ja auch. Außerdem hatte er dort Freunde. Der größte Freund hatte einen zweistöckigen Positionsbunker. Der hat während des Krieges Blitzlichtbomben hergestellt. Mit 450 Zwangsarbeitern, Bewachungspersonal und richtigen Arbeitern. Ich stelle mir vor, wie groß die Anlage ist. Die paar Kisten, die sind dort ruckzuck untergebracht.
Wie wurde das Ihrer Meinung nach Wuppertal gebracht?
Auf jeden Fall per Bahn. Er war Bahner. Und ich hatte mich mit vielen Bahnern unterhalten. Und da käme keiner auf die Idee, wenn er die Möglichkeit hat, per Bahn zu verschicken, das bei LKW wegzuschicken.
Es gibt ja auch die Theorie, dass es per Schiff verschickt wurde.
Ja, nur gut. Die Gustloff haben sie von vorne bis hinten und von oben bis unten gesucht und nichts gefunden.
Seit wann suchen Sie das Zimmer?
Seit 2008.
Und wie groß ist Ihr Aufwand? Was machen Sie alles, um dieses Zimmer zu finden?
Tja, was verstehen Sie unter Aufwand? Wir müssten wesentlich mehr Aufwand haben, wenn wir Spender hätten. Dann hätten wir das Ding schon lange gefunden.
Aber was machen Sie denn? Wie gehen Sie denn vor?
Wir haben mehrere Mitarbeiter oder was heißt Mitsuchende. Und wir haben von der Stadt die Bunkerlisten. Wobei das Problem besteht darin, da steht nicht Straße sowieso, Ecke und da steht nur Straße. Und Sie können sich schon vorstellen, dass auch Wuppertal langgestreckte Straßen hat. Und da habe ich ja einen Mitsucher, der läuft die Straße lang und sagt, hier, das ist währenddessen wir sind da bestimmt schon 50 Mal vorbeigegangen.
Und wenn Sie dann diese Straßenecke gefunden haben, wo der Bunker sein sollte?
Klären wir das Eigentum, weil wir ja das Problem haben, viele Bunker sind Privateigentum. Da kann man nicht einfach irgendwas, eine Wand aufschlagen. Das geht nicht. Das muss also vorher geklärt werden. Dann muss die entsprechende Dienststelle, zum Beispiel die untere Denkmalsbehörde, eingeweiht werden. Und erst wenn von dort grünes Licht kommt, können wir dann was tun.
Sie haben eben diese Fabrik erwähnt, die einem guten Freund von Koch gehört hat. Haben Sie da auch gesucht?
Ja, sicher. Dort ist in 13 Meter Tiefe sind drei Eingänge Richtung dieser Fabrik.
Das heißt, Entschuldigung, ich muss nachfragen, diese Fabrik war unterirdisch?
Ja, sicher, in diesem Bunker. Und die drei Zugänge sind mit Hartbrandstein in Beton eingelassen, 50 Zentimeter tief. Da haben wir mit dem THW versucht, mit dem Presslufthammer, können Sie vergessen, sind wir ein Stück weiter gekommen. Und deshalb haben wir eine Firma gebeten, uns mit Kernbohren zu helfen. Das hat funktioniert. Haben wir entsprechende Löcher gemacht, sind reingestiegen. Was haben wir gefunden? Geschütterter Lehm, der mit Glas versetzt war, dass diejenigen, die da reingehen, sich verletzen. Und wir sind dort noch am Kämpfen. Wir haben zwei Eingänge bis jetzt soweit freigelegt, aber da kommt ein gewachsenes Gestein, da geht nichts. Jetzt der dritte, da brauchen wir noch die Kernbohrmaschine, das müssen wir in der nächsten Zeit lösen. Ja, und dann werden wir weiter sein.
Sie vermuten ja auch noch ganz andere Schätze als das Bernsteinzimmer in den Stollen von Wuppertal. Haben Sie denn schon mal irgendwas gefunden, was darauf hindeutet, dass Sie recht haben?
Nein. Ich habe mich in der Bibliothek kundig gemacht und. Und mittlerweile stand ja auch im Internet, dass der Koch der reichste Nazi noch vor Göring war. Wir wissen aus der Literatur, dass er unter anderem 42 Kisten Gemälde aus Charkow und Kiew gestohlen hat. Und Sie können sich vorstellen, dass die dort nicht nur irgendwelche Malereien gehabt haben, sondern sehr wertvolle Bilder, die heute viel, viel Geld brächten. Also wir können uns nicht vorstellen, was der Mann beiseite geschafft hat.
Karl-Heinz Kleine sucht nach dem Bernsteinzimmer in Wuppertal und hat uns erklärt, warum. Danke Ihnen.
Bitte, bitte.
Manche sind der Überzeugung, es sei verbrannt. Andere sind fest davon überzeugt, dass es noch existiert, das Bernsteinzimmer. Matthias ist auch davon überzeugt, dass es noch existiert. Wenn jetzt jemand zu dir käme, du bist ja im Moment nicht auf der Suche, was mich sehr freut, weil deshalb bist du hier. Trotzdem, wenn jetzt jemand zu dir käme und sagen würde, hey, ich habe hier ganz viel Geld übrig, geh doch nochmal in den Wald und such. Würdest du das dann machen?
Wahrscheinlich ja. Ich würde vermutlich in der Gegend weiter gucken. Ich weiß auch, dass da noch ganz viele Leute sind, die auch meiner Meinung sind. Ich weiß natürlich auch, dass viele Leute sagen, das als Quatsch, Alter, lass es stecken. Ja, das bringt nichts. Aber wie gesagt, ich fand die Recherche, die wir gemacht haben, sehr überzeugend. Nun kann man sich natürlich überall irren. Man kann einfach auch so eine Wahnvorstellung entwickeln und sich dann verrennen. Das kann mir natürlich auch passieren, das ist klar. Aber wenn es nicht mein Geld wäre, würde ich es sicher machen.
Jetzt sind ja relativ viele Leute auf der Suche nach dem Bernsteinzimmer. Ich glaube, an 130 Stellen wird gesucht danach in etwa. Was ist denn diese Faszination? Es geht um irgendeinen Wandschmuck, von dem manche eben behaupten, es würde ihn überhaupt nicht mehr geben. Was macht diesen Hype um das Bernsteinzimmer aus?
Ja, ich bin nicht der Meinung von Maurice Philippe Remy, der ja sagt, das sind einfach poplige Wandtäfelungen. Das meine ich nicht. Es ist tatsächlich hohe Handwerkskunst. Und es war, man muss sich ungefähr vorstellen, wann das alles mal entstanden ist, Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts. Das ist natürlich echt A, schon mal sehr lange her. Und B, gibt es tatsächlich etwas Handwerkliches darin, das eben wirklich außergewöhnlich ist. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass damals Bernstein tatsächlich ein großer Gegenstand war, der sehr wertvoll war, der sehr geschätzt wurde, dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, sozusagen, wie wichtig dieses Zimmer damals und eben für viele Leute auch heute noch ist. Wenn man sich die Nachbildung anguckt, die gebaut wurde, und wenn man sich die Fotos des alten oder was jetzt von dem neuen Bernsteinzimmer an Fotos gibt, dann sieht man schon, welch eine Opulenz das Ganze hat.
Das ist schon beeindruckend.
Das ist sehr beeindruckend. Man muss es ja nicht schön finden. Ja? Mhm. Es gibt ja auch Leute, die sagen, das Wohnzimmer von Donald Trump sieht so ein bisschen aus wie das Bernsteinzimmer, aber auch das muss man nicht schön finden. Aber es ist trotzdem, jedenfalls das Bernsteinzimmer ist trotzdem eben handwerklich außerordentlich toll, und manche sagen, es ist das achte Weltwunder. Ich würde da nicht zugehören, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber wenn man das wiederfinden könnte und das Original tatsächlich irgendwo hätte, dann würden sehr viele Leute hingehen und würden, glaube ich, meinen Eindruck teilen, weil es tatsächlich extrem schön jetzt handwerklich und künstlerisch ist. Man muss, wie gesagt, den Geschmack nicht teilen, aber es ist tatsächlich eine tolle Sache.
So, jetzt sind wir durch mit dem Thema. Endlich können wir dann jetzt tatsächlich diese Sendung wieder zu dem machen, was es ist, ja?
Wenn Sie es wünschen, Frau Rosenplänter, sehr gerne.
Das ist sehr, sehr schön. Dann geht's nächste Woche um die Schlacht von Verdun. Ich wünsche euch eine schöne Woche und noch einen schönen dritten Advent.
D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.